dass das Volk bedroht wird von einem anderen Land. Das nennt man Tun, Ergehen, Zusammenhang. Hiob Buch erklärt das ganz gut. Die Freunde kommen zu Hiob und sagen, hey, du musst was Schlechtes getan haben, du musst gesündigt haben in deinem Leben, deswegen erfährst du jetzt Leid. Und da sehen wir aber, dass das Leid, Theodizee-Frage, Leidfrage nicht so einfach zu klären ist, sondern dass dann ein anderer Blickwinkel beleuchtet wird. Zurück zum Richterbuch, ist eine Abwärtsspirale erkennbar. Und zwar, weil, falls euch Bibellesern das vielleicht aufgefallen ist, die Kapitel werden immer länger. Der erste Richter ist gerade mal nur ein Kapitel lang, ja, und dann werden die immer länger. Richter ist schon, der Gideon ist schon, glaube ich, schon zwei Kapitel. Und dann kommt noch der mit den langen Haaren, das ist dann noch mehr Kapitel und dann noch mehr Kapitel. Und das zeigt quasi, dass das Abwenden von Gott immer schlimmer wird. Also auch diese Spirale. Gideon hat sich dann irgendwann auch von Gott abgewendet und die Spirale wird immer größer. Ja? Es fängt klein an und dann wird es immer größer. Und das ist auch, warum die Kapitel immer länger werden. Wir sind in Kapitel 6 bei Gideon. Ausgangslage, die Midianiter belagern das Volk, das Land Israel. Und die belagern das so krass, dass das Volk Israel in Angst lebt und sie sich sogar in Höhlen verstecken. Und wenn ich an das Volk Israel denke, dann denke ich immer an, keine Ahnung, an Jerusalem, an eine prachtvolle Stadt, an ein Volk, das wirklich erkennbar ist, dass Gott in ihnen drin wohnt. Und hier lesen wir, dass das Volk Angst hat, es lebte in Angst und versteckte sich in Höhlen, weil die Midianiter sogar die Nahrung kaputt gemacht haben. Also sie haben ihnen selbst die Tiere getötet, sie haben die Wasserversorgung abgekappt, sie haben selbst das Gersten und Weizen, was getrescht wurde, haben sie geklaut und haben quasi das Volk Israel von der Nahrung abgekapselt, um es so halt, ne, also wenn man nichts zu essen hat, dann schlecht, ja, um es so quasi zu bedrängen und unter Druck zu setzen. Und hier wird Gideon berufen und die Berufung von Gideon ist auch, da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein, aber Gideon wird berufen von einem Engel, der Engel kommt und in der Zeit, während Gideon berufen wird, ist Gideon gerade in einem Kelter, also in einer, man kann es jetzt quasi, in einer Grube quasi, also in einem Loch. Kelter ist ja, hier kennt man das wenigstens, wenn ich das im Siegerland denen erstmal versuche, einen Kelter zu erklären, die haben keine Ahnung, hier in einer relativen Weinregion weiß man, was ein Kelter macht. Also damals sehen die anders aus wie heute. Das sind halt einfach Gruben oder Löcher, wo er sich quasi drin versteckt hat, dass die Midianiter nicht sehen, oh, der Gideon ist da am Gersten, am Weizen dreschen, um ihn das zu klauen. Also er hat sich versteckt und hat sich in diesem Versteck quasi das Weizen getrescht. Und dann kommt der Engel des Herrn und spricht, ich habe dir das nicht gegeben, Joel, ich lese einfach was anderes vor. Kurz Vers 12, Kapitel 6, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Also der Engel kommt zu einem Gideon, der sich versteckt und sagt zu ihm, hey du streitbarer, tapferer, kann man auch sagen, tapferer Held, der sich da quasi in diesem Kelter versteckt. Und er wird berufen, das Volk Israel zu befreien. Und bevor diese Befreiung des Landes überhaupt stattfinden kann, kommt was ganz Entscheidendes. Es gab eine Grundvoraussetzung, bevor er das Land befreien konnte, musste er etwas in seiner Heimat klären und etwas verändern. Und da, jetzt kannst du mal Richter 6, Vers 25 und 26 anwerfen an die Wand. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felses einen Altar und rüste ihn zu, und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Hier passiert eine Grundvoraussetzung. Bevor das Land eine äußere Befreiung stattfinden kann, muss eine innere Befreiung stattfinden. Also er bekommt den Auftrag, den Altar seines Vaters zu zerstören. Und Altar, ne, also ist quasi damals das Zentrum der Anbetung gewesen. Ne? Also der Vater an sich hatte selber ein Altar, um den, die Gottheit, den Gott Baal anzubeten und ein Bild der Aschera, also eigentlich ein Götzen, der aus Holz gemacht ist, um die Aschera anzubeten. Es war das Zentrum der Anbetung. Ja, dort ist man hingegangen, um den Gott anzubeten. Und Gideon soll dieses Zentrum der Anbetung zerstören, weil bevor äußere Befreiung stattfinden kann, muss eine innere Befreiung stattfinden. Ja? Welchem Gott wird gedient? Und welcher Gott wird angebetet? Und Gideon sollte radikal diesen Altar und die Aschera-Figur abreißen. Ja? Und er sollte sogar, so finde ich auch so cool, wie das geschrieben ist, das Holz der Aschera-Figur sogar nehmen, um ein Opfer dem Herrn zu bringen. Und das zeigt auch so, Gott ist so schon recht polemisch da so und sagt so, hier, das zeigt einfach, das ist einfach nur Holz, was nur da ist, um Feuer zu machen. Ja, das ist das Bild, warum er dieses Aschera-Figur in Holz nehmen soll, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Radikal alles abreißen und sogar die Aschera benutzen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Bevor äußere Befreiung erlangt werden kann, muss klar sein, wer steht bei Gideon im Zentrum der Anbetung? Ja, welchem Gott wird gedient? Welcher Gott wird angebetet? Und das, wie sieht es bei uns aus? Was ist bei dir das Zentrum der Anbetung? Vielleicht, wir haben jetzt keine Aschera da zu Hause stehen, hoffentlich, ja, oder ein Altar im Vorgarten. Ja, aber wie sieht unser Zentrum der Anbetung aus? Ihr seid alle heute Morgen im Gottesdienst. Davon gehe ich aus, dass ihr alle schon mal was von Gott gehört habt oder eine Bibel gelesen habt. Ja, sonst kommt mir hier nicht hierher. Was ist das Zentrum bei uns in der Anbetung? Und vielleicht ist es auch gar nicht so offensichtlich wie eine Aschera-Figur oder ein Altar. Vielleicht sind so ja, Dinge unserer Zeit, Erfolg, Ansehen, vielleicht bei unserer jüngeren, ich ziehe mich zur jüngeren Generation, also ab mir älter ist die ältere Generation, ab mir runter ist die jüngere Generation. Ansehen, ja, oder Geld auch, wie viel verdiene ich? Ja? Das ist auch sowas, was ich bei mir, so in meinem Alter, so wenn ich meine Freunde betrachte, so was für eine Weiterbildung muss ich machen, damit ich noch mehr Geld verdiene? Und der verdient so viel Geld, der macht genau die gleiche Arbeit. Was kann ich machen, um noch mehr Geld zu verdienen, noch mehr Erfolg zu haben in meinem Beruf? Mit welchen Leuten muss ich mich abgeben, damit ich im Ansehen steige? In welcher Instagram-Story wäre es ziemlich cool, erwähnt zu werden, weil der, keine Ahnung, 10.000 Follower hat? Und vielleicht aber auch so blinde Flecken, Sünde, die in unserem Leben ist, aber die wir gar nicht so richtig als Sünde definieren. Oder auch Rechtfertigung. So, ich setze mich so viel ein im Reich Gottes. Hier, ich mache Teamkreis, Jungschar und Moderation und Lobpreis. Ich mache so viel in der Gemeinde, ja. Da kann ich doch wenigstens ein bisschen bei der Steuer mal ein bisschen lockerer sein. Oder Versicherung, ja, dann warst du das halt. Dann hast du mein Handy runtergeworfen und dann kriegen wir das irgendwie über die Versicherung gedeichselt. So Rechtfertigung und blinde Flecke. Das ist keine Aschera-Figur, die wir im Wohnzimmer stehen haben, die jeder sieht, offensichtlich ist, weil dann könnte jemand was sagen, hey, was machst du da? Sondern es sind Dinge, die in unserem Herzen passieren, die wirklich so versteckt sind wie, ja, wie Erfolg, Ansehen oder in so Betrugsdingen. Und wenn wir das auf Gideon sehen, so dieses, ich setze mich so viel ein in Reich Gottes, da kann ich mir das doch wenigstens leisten. Das wäre wie wenn Gideon gesagt hätte, oder wenn Gideon einfach hingegangen wäre, hätte den Altar abgerissen. Er hätte gesagt, Altar ist okay, reiße ich ab. Das ist auch unpassend, Baal ist auch gar kein sympathischer Gott. Ne? Aber Aschera-Figur, die lasse ich mal stehen. So, und dann baue ich dann nebendran noch Altar des Herrn und dann kann ich so ein bisschen doppelgleisig, dualistisch fahren und kann, ja, so ein bisschen better safe than sorry. Ja? Aber er musste radikal beides abreißen. Nicht nur abreißen, sondern das Holz der Aschera-Figur gebrauchen, um ein Opfer dem Herrn zu bringen. Das ist noch ein Schritt weiter. Nicht nur abreißen, sondern auch noch zeigen, den Gott, den du gedient hast, der ist wertlos, der hat keine Macht. Genauso ist es bei uns, wir müssen radikal Dinge abreißen. Manchmal müssen diese blinden Flecken nicht direkt Sünde sein. Also wer denkt jetzt ja erstmal an Steuerbetrug und ja und keine Ahnung was. Aber das fängt schon an mit Dingen, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die vielleicht keine Christen sind, in deinem Freundeskreis, und du anfängst mit über obszöne Witze zu lachen, dich in dieser Gruppierung von deinen Freunden mit Alkohol einfach unverantwortungsvoll umgehst und nicht mehr erkennbar ist, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist das ein blinder Fleck in deinem Leben, der radikal ausgelöscht werden muss. Und das versteht mich nicht falsch, ich bin mit 24 Jahren Christ geworden und mit 24 Jahren steht man mitten im Leben und hat alles, was die Welt bietet, irgendwie gemacht. Und ich habe ganz viele Freunde noch, die keine Christen sind. Es ist wichtig, dass wir ein Zeugnis sind, aber ein Zeugnis muss leuchten, ja, muss sich nicht anpassen. Ein Zeugnis, es muss klar erkennbar sein, was ist meine Identität. Und wenn ich in einem gewissen Freundeskreis eine andere Identität annehme, muss ich anfangen, diesen Freundeskreis radikal mich davon zu entfernen. Genauso ist es mit toxischen Beziehungen, also giftigen Beziehungen, also Beziehungen, die mir einfach nicht gut tun. Ich weiß nicht, ob ihr Freunde habt, wo ihr, wenn ihr mit denen unterwegs seid, ihr euch danach noch schlechter fühlt als vorher. Ja, und das ist keine Freundschaft. Freundschaft soll da sein, um uns aufzubauen. Ja, und wenn ich in einer toxischen Beziehung lebe, im Freundeskreis, und das wirklich mir und meiner Identität schadet, darum geht es ganz viel. Identität, Kinder Gottes, das muss erkennbar sein in unserem Leben, wie wir leben. Und wenn das nicht erkennbar ist, wenn wir nicht mehr leuchten, dann müssen wir Dinge abkappen. Und genauso, wenn ich mit einem Beispiel mit Pornografie zu kämpfen habe, dann gilt es radikal in meinem Leben, Dinge zu kappen. Ja, an die, also wenn zum Beispiel Instagram ein Medium ist oder soziale Medien, die mich dazu versuchen, in die Pornografie zu bringen, da muss ich radikal anfangen, Instagram oder alle Social Media oder Handys oder alle Dinge, die mich wirklich zum Sündigen verleiten, radikal in meinem Leben amputieren, sagt man da auch. Also radikal abreißen. Dass auch, wenn ich anfange, mich über Instagram, ich benutze es sehr viel, ich rede eigentlich schon eine junge Generation, aber hier sind ja auch ganz viele jüngere Leute und das gilt auch für Ältere. Wenn ich anfange, über Instagram mich zu vergleichen, und das ist eine ganz große Falle, vielleicht bei mir in meinem Beruf ist es ganz krass und ganz schnell ist man in diesem Vergleichen drin. Boah, guck mal, was die mit ihrer Jugend machen. Die Carrie Chappell in Siegen fahren mit 140 Leuten auf Jugendfreizeit. Krass. Die haben mal so 30 Taufen auf eine Jugendfreizeit. Und wir fahren mit unseren 20 Jugendlichen auf die Jugendfreizeit. Und was die alles machen. Und der hat genau mit mir doch auch Bibelschulabschluss gemacht. Und der ist jetzt schon seit 5 Jahren Leiter einer Gemeinde, die wächst und auch aus der Decke reißt und die nicht wissen wohin und neue Gebäude kaufen und alles. Und ich sitze freitags abends manchmal, jetzt am Freitag waren wir zu 8, weil alle im Urlaub waren. Und dann ist ganz schnell kommt man in dieses Vergleichen. Und ein weiser Mann hat mal gesagt, wie mache ich etwas Einzigartiges kaputt, indem ich anfange, es mit anderen Dingen oder anderen Leuten zu vergleichen. Wie mache ich meine Identität, das, was Gott in mir gelegt hat, kaputt, indem ich anfange, zu vergleichen mit anderen Leuten, die vielleicht in einer weltlichen Sicht erfolgreicher sind. Und wenn ich anfange zu sehen, boah, die sind viel hübscher als ich, die sind viel sportlicher als ich, finanzielle Probleme haben die auch nicht, bei denen klappt irgendwie alles, das ist ja das Instagram, das Leben, was da gezeigt wird. Ja, keine Gemeinde zeigt ihre schlechten Zeiten in Instagram, sondern wenn ihr Instagram-Profile von Gemeinden seht oder Kirchen, das sind immer nur die positiven Dinge. Der Saal ist brechend voll, aber nicht die negativen Dinge. Das ist ein falsches Bild, eine falsche Realität, die uns gezeigt wird. Und wenn das meine Identität beeinflusst, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, muss ich radikal mit solchen Dingen aufhören. Weil es ist uns befreit auch, ja. Also wenn wir aus diesem Vergleichsfalle rauskommen, ist es wirklich Freiheit, die wir erfahren. Und wisst ihr, Gideon musste den Altar selber abreißen. Und das hat nicht Gott getan. Er hat nicht gesagt, so bete mal zu Gott, dass er bitte diesen Altar und diese Aschera-Figur abreißt, sondern er musste aktiv selber hingehen. Es war eine Aktion, die er tun musste. Das ist genauso wie, ich kann auch nicht sagen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, aber habe immer Zigaretten zu Hause. Das ist jetzt so ein Beispiel, ne? Also ich muss aktiv etwas tun. Wenn ich aufhören möchte zu rauchen, nehme ich das Beispiel jetzt mal. Aber damit kann man es ganz gut verstehen. Ja? Ich kann mich nicht wundern, wenn ich aufhören will, mich zu vergleichen, aber jeden Tag 4 Stunden lang in Instagram scrolle und lauter erfolgreiche Menschen sehe. Ich muss aktiv etwas tun. Gideon musste aktiv selber dort hochgehen, musste den Altar abreißen. Das hat kein anderer für ihn getan. Er musste ganz klar das Zentrum der Anbetung befreien. Wir selber sind oft am Zug, Dinge in unserem Leben zu ändern. Wir können nicht kommen mit, ach Jesus, nimm doch bitte diese Sucht oder bitte dieses Leiden von mir. Ich kann nicht mehr. Ich versuche schon seit Jahren von Pornografie frei zu werden, aber ich schaffe es nicht. Aber habe so viele Dinge, die mich genau in diese Sucht und in diesen Zwang reinverleiten. Ja? Und dann kann, ich muss aktiv etwas tun. Ich muss aktiv das Zentrum meiner Anbetung erneuern. Lasst uns das Zentrum der Anbetung aufräumen und Altäre abreißen. Und Gideon hat sich Unterstützung geholt, er hat sich Freunde geholt, hat das auch bei Nacht getan. Der Engel hat nicht gesagt, hier, mittags um 12 gehst du alleine da hoch und reißt sie ab, sondern er ist in der Nacht gegangen mit Freunden. Und das ist auch, was wir tun können, aber auch, wofür ich euch ermutigen möchte, dass ihr das tut. Gerade wenn wir mit Süchten oder mit Zwängen oder mit Ängsten oder Dingen, die unserer Identität schaden, zu kämpfen haben, dürfen wir das wunderschöne, gottgegebene Konstrukt Gemeinde nutzen, um mit Freunden und Geschwistern im Glauben wirklich solche Dinge in Ehrlichkeit und Wahrheit anzugehen. Ja, wir müssen sowas nicht alleine tun, sondern Gemeinde ist ein Ort und soll ein Ort sein, wo wir ehrlich miteinander sein dürfen und Unterstützung bekommen. Und als Gideon das Zentrum der Anbetung aufgeräumt hatte, ging es weiter. Er trommelte ganz Manasse zusammen. Also ich werde noch sehr viel lesen, aber ich würde das gerne so ein bisschen erklären. Also es war klar, das Zentrum der Anbetung war erneuert, innere Befreiung hat stattgefunden und jetzt ist Gideon bereit, das Land eine äußere Befreiung durchzuführen. Und auf einmal erkennt er, dass es gar nicht so eine leichte Aufgabe ist. Hier wird keine Zahl genannt, wie groß diese Armee von Gideon war, aber das Volk der Midianiter wird beschrieben als ein Heer wie Heuschrecken. Also das ist für in der Bibel oft ein Begriff, der genutzt wird, um klarzumachen, unzählbar. Ja, eine sehr, sehr große Schar. Und ich glaube nicht, dass es klar war, dass Gideon einfach easy gewinnen würde gegen die Midianiter und einfach das Land befreien könnte. Ich bekomme Wasser, let's go, Halleluja. Dankeschön. Genau, keine genaue Zahl genannt und er merkt auf einmal, warum ich Gideon so liebe und warum ich davon überzeugt bin, dass jeder von euch sich mit dieser Person identifizieren kann, ist, weil er so menschlich ist. Er merkt auf einmal, okay, hier passiert etwas, die Nummer wird ganz schön groß. Ja? Also bittet er Gott um ein Zeichen. Ja? Und das kennen wir, also er fühlt sich überfordert und bittet Gott um ein Zeichen. Und da möchte ich lesen in Richter 6, Verse 36 bis 40. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen, wird der Tau alleine auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst, durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es, und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede, ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Nicht nur ein Zeichen, sondern direkt ein zweites Zeichen. So nach dem Motto, das war schon ganz gut mit der Wolle. Jetzt möchte ich das aber gerne nochmal, ist auch eigentlich witzig, oder? Also wir müssen überlegen, dass es nicht vor 40 Jahren geschrieben, sondern es ist von mehreren tausend Jahren geschrieben worden und ist so menschlich, so dich jetzt denken, jetzt ist die Wolle nass, der Boden trocken, ja, könnte ja auch irgendwas anderes, also ja, um sicher zu gehen, Gott, möchte ich es gerne mal noch andersrum, weil das ist was Übernatürliches, wenn es auf einmal andersrum noch einmal passiert. Und wisst ihr, Gott geht auf diesen Zweifel drauf ein, hier wird gar nicht beschrieben, was Gott denkt oder was Gott davon hält, dass Gideon zwei Zeichen haben möchte. ja, sondern Gott tut einfach. Gott handelt hier in dieser Stelle einfach nur. Gott geht auf diesen Zweifel Gideons ein und er schenkt ihm ein zweites Zeichen. Und seine Reaktion wird nicht geschildert, aber er sagt so, Gideon, jetzt brauchst du noch ein Zeichen, ja? Oder ich habe dir doch das jetzt mit der Wolle schon gezeigt, warum brauchst du jetzt auf einmal noch ein Zeichen? Und wie oft zweifeln wir? Wir leben in einer Welt und die Welt ist der Meinung, dass wir an absurde Dinge glauben. Als ich Christ geworden bin, war meine erste Aktion, als ich hier wieder in Deutschland war, bin ich mit einem Freund, ich war früher oft in Bad Kreuznach im Alschpub, war mit Freunden dort und die erste Person, der ich gesagt habe, dass ich Christ bin, hat mir gesagt, ja, also wie kannst du denn, glaubst du wirklich, dass Mose das Meer geteilt hat? So, und fand ich irgendwie witzig, so, hier ist Christus am Kreuz gestorben für unsere Sünden, um uns zu befreien und das ewige Leben zu schenken und er zweifelt daran, dass Mose das Meer geteilt hat. Das war so, so verkopft und so menschlich einfach so, wie kannst du daran glauben, glaubst du wirklich, dass es mit der Sintflut und alles wirklich passiert ist? Ja, oder Jonas auch so ein Beispiel, was ganz viele dann immer nehmen, oder glaubst du wirklich daran, dass Gott die Erde in 6 Tagen erschaffen hat? Und vielleicht glaubst du, hast du auch Probleme oder Schwierigkeiten daran zu glauben, dass Mose das Meer geteilt hat oder die Sintflut kam oder lauter so Dinge, wo es wirklich gibt schon manche richtig crazy Sachen in der Bibel und da fällt es uns auch manchmal sehr schwer, daran zu glauben. Wir haben Zweifel. Und Gott begegnet uns in diesen Zweifeln. Zweifeln ist etwas absolut Menschliches und es ist keine Sünde. Ja? Gott ist ein liebender Vater, der uns genau in solchen Situationen zur Seite steht. So war es bei Gideon. Ja? Gideon hat gezweifelt daran, dass es Gottes Plan ist, mit dieser kleinen Armee das Volk Israel zu befreien. Ja? Und für mich ist auch, ich habe auch Zweifel, ich bin Jugendpastor. Ich bin eine Person, der eigentlich da ist, um Fragen zu beantworten. Ja, wenn Jugendliche zu mir kommen und sagen, Gerrit, wie schaut's aus? Dann bin ich da, um eine Antwort zu geben. Und manchmal muss ich meinen Jugendlichen auch sagen, keine Ahnung. Wir können uns gerne mal hinsetzen, wir können uns die Bibel aufschlagen, wir können lesen, wir können gemeinsam forschen und beten, aber manche Dinge habe ich keine Antwort drauf. Und das ist absolut normal und menschlich, weil wir endliche Wesen sind. Und Gott ist ein unendliches Wesen. Wir sind gar nicht in der Lage, Gott zu verstehen in der ganzen Fülle. Ja? Wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes aktives Eingreifen und Reden zu uns, persönlich auch, jetzt noch. Aber manche Dinge, so wie Gott es Hiob gesagt hat, ich kann es dir nicht erklären, warum du Leid erfährst, weil du es nicht verstehen würdest. Warst du dabei, als ich die Erde geschaffen habe? Du bist ein menschliches Wesen. Du wirst es nicht verstehen können. Aber eines Tages wirst du eine Antwort bekommen. Und das ist die Hoffnung, in der wir leben. So eines Tages, vielleicht in diesem Leben, vielleicht in der Ewigkeit, wo wir keine Antwort mehr brauchen, werden wir eine Antwort bekommen. Und wie oft warten wir auf ein Zeichen Gottes bei manchen Entscheidungen? Bei mir steht auch eine berufliche Änderung da, wo wir auch eine Entscheidung treffen mussten. Ja, und wie oft warten wir dann und beten dann und Herr, schenk uns ein Zeichen. Am besten den Zettel, war früher schon für mich so, ja, soll ich wirklich nach Tansania, Bibelschule, soll ich wirklich machen? Zettel auf dem Nachttisch, Gott, Bibelschule, ja, nein, vielleicht. Und dann dieses klare Ja zu bekommen von Gott, eindeutig gezeigt wird, ja, Gerrit, das ist mein Wille für dich. Und dann bekommen wir vielleicht sogar auch schon das Zeichen. Wir bekommen gesagt so, Gerrit, mein Wille für dich, für dein Leben, für deine Familie ist, dass du das und das tust. Und dann sind wir aber erstmal, ja, warte mal, bist du dir wirklich sicher, dass es auch wirklich mein Weg ist? Also ich habe jetzt schon ein richtiges, sehr eindeutiges Zeichen bekommen dafür, dass ich das machen soll. Aber bist du dir auch wirklich sicher, dass ich das machen soll? Ist es wirklich dein Wille, dass ich das tun soll? Und dann schickt Gott auch noch ein Zeichen. Und das ist auch voll in Ordnung, dass wir Gott um Zeichen bitten wollen. Aber ich frage dich, gibst du oder hast du in deinem Alltag überhaupt Zeit und Ruhe und Stille, dass Gott dir ein Zeichen geben kann? Ich habe gestern noch in einem Vortrag gehört, dass die Welt alle 20 Jahre die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft alle 20 Jahre sich verdoppelt. Und wir sind momentan, also das ist ja schön und gut, ne? Alles wird schneller, ja? Aber unsere Seele, unser Sein, und unsere, also wir als Menschen, haben irgendwann ein Limit. Wir können irgendwann nicht mehr mit dieser Schnelligkeit mitgehen. Und das ist die Grenze des Burnouts. Ja? Die Welt wird immer schneller. Alle 20 Jahre verdoppelt sich das. Und wir haben Beschallung den ganzen Tag. Ich setze mich ins Auto, ich rede jetzt von mir, habe Autoradio an, fahre dann vielleicht noch eine Runde Fahrrad, habe die Kopfhörer drin, ja, dann abends noch eine Runde Netflix, vom Schlafen gehen, wenn ich die Marie dann schon schläft, noch schnell ein YouTube-Video reinzimmern und da auf der Toilette noch schnell Insta-Feed durchkämmen. Wo habe ich in meinem Tag die Zeit der Stille, wo ich einfach mal nichts höre und wo Gott mir wirklich ein Zeichen geben kann, wo Gott mit mir reden kann überhaupt? Und jetzt denkt ihr vielleicht so, ja, Gerrit, du bist Jugendpastor, du hast quasi ziemlich viel Zeit, also ich werde bezahlt dafür, Halleluja dafür, in der Bibel zu lesen, stille Zeit zu haben, das ist meine Arbeitszeit. Es ist cool, das ist so schön, jeden Morgen einfach mit Gott den Tag zu beginnen und das auf die Stechuhr zu bringen. Aber das ist mein Privileg und du denkst jetzt so, ja, ich muss morgens um 7 Uhr Werkstatt, 5 Uhr, 5:30 bin ich zu Hause, dann ruft der Hof und die Kinder und dann geht's weiter, Kühe melken und keine Ahnung, Heu wird gemacht und los geht's, abends um 11 Uhr ins Bett, schlafen. Und am nächsten Morgen wieder raus. Ich habe das jetzt hier benutzt, in Siegen würde ich jetzt was anderes sagen. Da, ich weiß gar nicht, was die machen. Früher noch im Bergwerk, aber... Und Corrie ten Boom hat mal gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Corrie ten Boom war gerade im Zweiten Weltkrieg sehr aktiv. Und das ist schon ein paar Jährchen her. Also das ist schon 70 Jahre her, ungefähr 80, so ungefähr. Also schon mehrere Jahre her. Und damals, wir haben gelernt, alle 20 Jahre wird die Gesellschaft doppelt so schnell. Ja? Und jetzt überlegt ihr mal, damals hat Corrie ten Boom schon gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Weil es so, das ist so passend, weil darin eine Kraft liegt, eine Macht und eine Kraft, wenn wir Stille haben vor Gott. Wenn wir still sind und auf Gottes Stimme hören wollen und tun auch, dann hat das eine Kraft. Ja? Es verändert etwas. Die Zeit in der Stille, in der Zeit vor Gott. Und hier geht es um 10 Minuten Stille am Tag. Wir dürfen ja alle mal unsere Smartphones zeigen, sie an, wie viel Bildschirmzeit wir haben. Können wir ja gerne mal schauen. Ne? Wie viel Instagram, wie viel WhatsApp, wie viel Telefon und was weiß ich. Bildschirmzeit wir haben. Hier geht es um 10 Minuten oder um 5 Minuten. Das ist auch schon herausfordernd genug. Oder vielleicht um 3 Minuten oder 2 Minuten. Wie viel Zeit der Stille hast du am Tag? Und Gott ist ein Gott der Zeichen und Wunder, wenn wir sie sehen wollen und wenn wir offen sind für Gottes Reden und für Gottes Wirken. Und Gideon bekommt das Zeichen und es geht weiter. Der beste Part in der ganzen Story, ich lese vor in Kapitel 7, ab Vers 2. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen, wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, also hier ist schon krass, ne? Also hier gehen einfach mal 22.000 Menschen nach Hause und 10.000 Menschen bleiben stehen, einfach nur, weil die Angst haben und keine Lust haben zu kämpfen. Also was das für eine emotionale Sache, die bei den 10.000 gerade abgeht. Ja? Und dann geht es aber noch weiter und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Okay, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von, also sichten heißt quasi sortieren, dass es kleiner wird, die Zahl. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt wie ein Hund, leckt den Stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte knien getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber alles übrige Volk lasse gehen an seinen Ort. Auch eine besondere Art, wie Gott hier aussortiert. Also vielleicht nicht so, wie wir das so denken würden. 300 Mann. Und menschlich gesehen ist es absolut unmöglich, dass hier ein Sieg passieren kann. Ne? Jeder würde Gideon auslachen bei dem, was er vorhat. Aber Gideon wusste, er war nicht alleine. Es hängt nicht an ihm, das Ding zu gewinnen, und er siegt mit einer absurden Kriegsführung. Ich fasse das kurz zusammen. Ihr kennt das mit den Tonkrügen und den Fackeln. Die stellen sich auf die Berge, um die Midianiter drumherum, um das Lager der Midianiter, stehen da oben mit ihren Fackeln und ihren Tonkrügen drüber, und dann kommt eine Trompete und dann schlagen die alle die Tonkrüge kaputt, und dann rufen die und rufen für Gideon, für den Herrn. Das Volk unten, die Midianiter, sind crazy, kriegen sich gegenseitig und dann gehen die runter und räumen nur noch auf. Absolute Kriegsführung. Also auf dem Blatt Papier, wenn wir das so sagen würden, hier, wir wollen das Volk Israel befreien, kauft mal ein paar Tonkrüge und Fackeln und stellt euch dahin und macht es. Menschlich gesehen absolut absurd. Aber Gott möchte nicht, dass sie sagen, meine starke Hand, ja, wir als Volk Israel, ich als Gideon, habe das Volk befreit. Sondern er wollte, dass sie erkennen, dass ihr Gott für sie gekämpft hat. Und das zeigt dieser Gott mit einer absurden Kriegsführung. Und Gottes Wege sind oft nicht logisch. Das schönste Beispiel ist, wie kommt der Messias, der Retter der Welt, der König Israels, reitet er in Jerusalem rein? Auf einem Esel reitet er in das Volk ein. Und das zeigt dieses umgekehrte Reich Gottes. Reich Gottes funktioniert nicht, wie wir Menschen das denken. Nicht der Größte, Stärkste, Schnellste, Reichste, Tollste, Schönste gewinnt, ja, sondern Gottes Reich ist souverän. Ja, der Messias reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem rein. Weltlich gesehen nicht möglich. Aber in Gottes Reich möglich, weil es anders funktioniert. Und in der Welt, in der wir leben, ist der Größte und Stärkste und der Mutigste, der erwählt wird, um das Land zu befreien. Und bei Gideon war es Gideon, der tapfere, streitbare Held, der sich in einem Loch, in einem Kelter versteckt vor den Feinden und dort das Weizen trischt. Und der Engel kommt und sagt, du tapferer, mutiger Held. Und was hat Gideon wohl dabei gedacht? Ich verstecke mich hier in diesem Loch und dresch Weizen. Wo bin ich ein tapferer, mutiger und streitbarer Held? Aber der Engel antwortet auch, mit dieser deiner Kraft wirst du das Volk befreien. Also der Engel oder Gott begegnet Gideon in der Kraft, die er hat. Er musste nicht irgendwie noch eine Weiterbildung machen, noch irgendeinen Kurs, noch ein paar Mal ins Fitnessstudio, dass er irgendwie ein gewisses Limit erreicht hat, sondern Gott begegnet ihm genauso, wie er jetzt gerade dasteht, in seiner Angst und in seiner Identität, wie er dort steht. Und genau so mit deiner Kraft wirst du das Volk befreien. Wie einen Mann wirst du ihn schlagen. Ja. Und Gideon war vielleicht nicht der Mutigste und Stärkste im Land, aber er war bereit zu gehen. Gott hat die ganze Zeit das Ziel im Blick und geht mit Gideon. In seiner Schwachheit, in seinen Zweifeln begleitet Gott Gideon auf diesem Weg, um das Ziel zu erreichen. Und wohin hat Gott dich berufen? In welche Arbeit, welchen Dienst, an welchen Ort? Wir lesen in der Bibel von vielen Leuten, die berufen werden, und das ist auch so toll wieder an Gottes Wort, dass so menschlich ist. So viele Menschen werden berufen und das Erste, was sie nach ihrer Berufung machen, wo Gott sagt, ich möchte, dass du das und das tust, sie kommen erstmal mit irgendwelchen Ausreden. Ja? Mose sagt, ich kann nicht gut reden, ich kann das nicht. Ja? Jeremia sagt, ich bin viel zu jung, ich kann das nicht. Ja? Und wir sehen so viele, oder hier auch Gideon sagt auch, ich soll das Volk befreien, ja. So viele Menschen in der Bibel, die berufen werden und Ausreden haben, ich bin zu alt, zu jung, zu unerfahren oder ich bin nicht gut genug. Und Gideon hatte Angst, aber er war bereit. Und wenn Gott dich gebrauchen möchte, dann musst du nicht der Beste sein und du musst nicht besser werden, schöner und größer und stärker, sondern du musst einfach nur bereit sein. Gott gebraucht Esel, um sein Reich zu bauen und gibt ihnen die Fähigkeit zu sprechen. Ja, und er war einfach nur bereit. Gideon war bereit zu gehen, um das Volk zu befreien. Und wir haben bei Gideon gesehen, er geht auf unsere Bedürfnisse ein und auch auf unsere Zweifel ein. Weltlich gesehen absolut unlogisch, ja, mit dieser Geschichte Gideon. Aber in Gottes Reich ist es einfach das, was, wie Gott sein Reich baut. Nicht wie die Welt es baut, sondern wie er es baut. Wo haben wir Altäre und Götzenbilder in unserem Leben? Was ist bei uns im Zentrum der Anbetung? Wo müssen vielleicht Altäre oder Aschera-Bilder abgerissen werden und nochmal neu dem Herrn geopfert werden? Haben wir in unserem Alltag überhaupt eine Zeit, in der wir Gott begegnen können, wo er mit uns reden kann, damit wir seinen Willen erfahren können für unser Leben? Und seid ihr verfügbar für das, was Gott mit euch oder mit dir vorhat? Bist du verfügbar für das, was Gott in deinem Leben noch vorhat? Ich möchte noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der souverän ist. Wir dürfen das bei Gideon sehen. Du bist auf seine Angst und seine Zweifel eingegangen. Du bist auf seine Menschlichkeit eingegangen, seine Verletzbarkeit. Du bist so gut, Gott. Du bist so gut zu uns, jeden Tag neu. Du schenkst uns so viele Dinge auf die Bedürfnisse, die wir haben, auf die Zweifel, auf die Fragen, die wir haben. Und manchmal bekommen wir auch keine Antwort, aber wir dürfen wissen, dass du der Gott bist, der Schöpfergott. Du bist allmächtig, Herr. Du bist der, der den Tod besiegt hat. Du bist der, der uns befreit hat, Freiheit gegeben hast in unserer Identität, der uns seine Erben nennt, der uns seine Kinder nennt, Kinder des Königs. Und dafür danke ich dir für diese Ehre. Ich danke dir dafür, für dieses Privileg, das wir haben dürfen, in deinem Reich Teil zu sein, in unserer Schwachheit und mit der Kraft, die wir haben. Amen.